Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo Brenda.
Hallo Christiane.
Im Zoom-Fenster unter uns ist unsere heutige Gästin und zwar ist es heute die Nadine. Hallo.
Hallo.
Wir haben in einer anderen Folge schon mal über dich geredet. Da haben wir noch nicht gewusst, dass wir über dich reden und dass du mal bei uns Gästin sein wirst. Aber wir kennen dich über die Lisa, die man momentan in der Sommerfolge hören kann, wo man auch die normale Folge hören kann, mit der du ja sehr gut befreundet bist. Und die hat uns gesagt, wir müssen unbedingt mit dir reden. Also machen wir das heute. Und damit die Leute wissen, warum wir unbedingt mit dir reden sollen, werde ich dich mal kurz vorstellen. Du bist die Geschäftsführerin von Ariel Silk Vienna. Richtig? Ausgesprochen?
Ja, perfekt.
Sehr gut, perfekt. Ariel, das ist ein schwieriges Wort, finde ich. Und ich denke mir mal, dass die meisten Leute jetzt nicht wirklich wissen, was das heißen oder was das überhaupt sein soll. Das ist diese Tücher, die von der Decke hängen und dann wickelt man sich ein und dann wickelt man sich aus und das schaut super cool aus. Und das machst du. Und bist Trainerin dort, erstellst die Kurspläne, kümmerst dich um die Kunden dort, warst vorher Tourmanagerin, was auch sehr spannend ist, und bist jetzt aber auch schon seit einigen Jahren in den Tüchern drinnen, verheddert.
Ja, klingt und, richtig.
Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Wir wollen mit dir darüber reden. Und worüber wir noch reden wollen, erklärt jetzt die Brenda, die das Thema für dich hat.
Ja, wir haben uns ein Thema überlegt, das ich eigentlich, also das hat der Christiane mir gleich von Anfang an gefallen, weil es irgendwie so spannend ist, mal weiterzudenken. Und zwar ist das Thema die Kunst des Fliegens oder doch ein bisschen Zirkus. Und wir wollen heute mit dir über Ariel Silk sprechen. Und um ehrlich zu sein, wussten wir nicht genau, was das ist. Und wir haben dazu ganz, ganz viele Fragen, wie meistens. Und unter anderem, woher kommt die Leidenschaft für Luftakrobatik? Wie viel hat Ariel Silk mit Kunst zu tun? Wie war dein Weg vom Tourmanagement zur Luftakrobatik? Und ob man auch mit Höhenangst in die Seitentücher springen kann? Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und Christiane hat die erste.
Genau. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Sehr gut. Film oder Serie?
Serie.
Ausschlafen oder früh aufstehen?
Ja, das ist die Generation 30 plus, also früh aufstehen.
Inspiration hole ich mir durch.
Musik großteils.
Als Kind wollte ich werden?
Apothekerin.
Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Man muss nicht jeden verzeihen.
Womit kann man dir eine Freude bereiten?
Mit gutem Essen.
Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
Also heutzutage hat man ja von allen Videos oder so gut wie. Also es wäre definitiv eine Kindheitserinnerung. Und ich glaube, mit meinem Onkel habe ich früher viel Zeit verbracht. Er lebt mittlerweile nicht mehr und wenn ich dann bei ihm übernachtet habe oder so, dann haben wir gemeinsam bei ihm was gekocht, meistens irgendein Chili oder irgend sowas. Und davon hätte ich gerne ein Video, wie ich mit ihm so als Kind in der Küche stehe und ihm zuschaue beim Kochen und helfe.
Abschalten kann ich am besten bei?
Jede Art von Bewegung.
Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
Die letzten 2-3 Jahre ist es eigentlich immer was von Billie Eilish.
Danke sagen möchte ich?
Eigentlich allen, die ich momentan so um mich habe. Ich habe das Gefühl, und das hat lange gedauert, ich bin umgeben von einem Kreis von Menschen, die mir gut tun und mit denen ich gern Zeit verbringe und mit denen ich gemeinsam wachsen kann. Und das Danke gilt dieser Gruppe von Menschen.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Koffeinfrei und mit Hafermilch.
Perfekt. Questions to go gemeistert. Sind schon fertig. Sehr gut gemacht. Nachdem das so gut funktioniert hat, schieße ich mal gleich die erste mit Milch- und Zuckerfrage hinterher. Und zwar ist das, was ist oder war der beste Kaffee, koffeinfreie Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft darum, wie er geschmeckt hat, sondern um die Umgebung, in der man den getrunken hat oder mit wem man den getrunken hat.
Ja, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu Lisa. Weil meine Antwort ist ziemlich genau die gleiche, die sie gegeben hat. Alle meine besten Cafés habe ich auf der Roten Turmstraße im ersten Bezirk getrunken, flanierend, zu einer gewissen Zeit auch noch rauchend im Lokal mit der Lisa oder anderen lieben Menschen.
Und warum koffeinfrei?
Das hat sich irgendwie so ergeben. Ende letzten Jahres war ich irgendwie so permanent angespannt und haben mir dann gedacht, okay, ich probiere das einmal wie das ist, wenn ich kein Koffein trinke. Ja, und jetzt bin ich schon über ein halbes Jahr koffeinfrei unterwegs, mit der gelegentlichen Ausnahme für einen Cola. So, irgendwelche Laster haben wir alle. Ich fühle mich ein bisschen entspannter jetzt dadurch.
Also du bist gar nicht nur Kaffee koffeinfrei, sondern komplett koffeinfrei.
Ja, also ich habe generell halt immer sehr viel Kaffee getrunken und ich merke, je älter ich werde, desto sensibler bin ich aufs Koffein. Das ist irgendwie so, habe ich mir nie gedacht, dass das einmal passiert. Aber koffeinfreier Kaffee, es ist halt irgendwie nicht dasselbe. Gell? Es ist so wie alkoholfreies Bier. So ja, aber irgendwie doch nicht. Aber ganz aufgeben kann ich es einfach nicht, weil Kaffee schmeckt einfach viel zu gut.
Das stimmt.
Wir haben ja schon ein bisschen geplaudert und ich finde das immer so spannend, wenn man Menschen trifft, die so sehr unterschiedliche Lebensläufe haben. Und du hast eben schon, also ich habe es vorher schon erwähnt, die Christiane auch, dass du mal Tourmanagerin warst, wolltest Apothekerin werden und machst jetzt irgendwie so Luftakrobatik. Darf man eigentlich Luftakrobatik sagen oder ist das falsch?
Ja, Luftakrobatik ist voll okay.
Okay, also wie war so dein Weg, so wo du jetzt bei Aerial Silk gelandet bist? Wie hat das so funktioniert?
Also mein Lebenslauf ist ein Fleckerlteppich. Also ich glaube, so Recruiter würden wahrscheinlich einen Herzinfarkt kriegen, wenn sie mich irgendwohin vermitteln müssten, weil es einfach so viele unterschiedliche Dinge waren in meinem Leben. Und ich glaube, sehr bezeichnend war, in meinem ersten richtigen Job hat mir meine Vorgesetzte damals gesagt, ja, ich habe gesagt, ich will gern kündigen und ich mache jetzt danach einen ganz anderen Job. Und sie hat zu mir gesagt, ja, aber das geht nicht. Du musst dich für was entscheiden und dann dabei bleiben. Und sie hat mich damit, glaube ich, in meine erste Lebenskrise oder Depression gestürzt, weil ich war so, warum? So, das ist doch total traurig, dass ich mich für ein Ding entscheiden muss. Und das bringt es irgendwie so auf den Punkt. Ich bin in alles, was ich gemacht habe, ich will nicht sagen reingestolpert. Es war oft Glück dabei, natürlich. Vieles auch erarbeitet, aber es war ganz oft so ein zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und das dann einfach gemacht. Und ich bin einfach so, dass wenn ich was beginne, egal ob ich da weiß, wie es geht oder nicht, ich mache es zu 100% und ich lerne gern und auch neue Dinge und so. Und so war es auch jetzt mit dem Job, mit der Luftakrobatik. Ich war sehr unsportlich Zeit meines Lebens. Habe mich dann so ins Fitnesscenter gequält, damit ich halt irgendwas mache. Und weißt du, man will halt sportlich sein, bla bla. Und vor mittlerweile über 8 Jahren habe ich auf YouTube so ein Video gesehen mit Trendsportarten. Das war aus den Staaten, aus Amerika. Und da war eben Aerial Silk dabei. Und ich habe mir gedacht, ich google mal. Und habe tatsächlich Aerial Silk Vienna zu der Zeit schon gefunden. Habe mir gedacht, okay, 10 Euro für eine Schnupperstunde. Im schlimmsten Fall habe ich 10 Euro ausgeben und mache es halt nie wieder. Und bin dort reingegangen und es war halt vom ersten Moment an so, okay, das ist mein Ding. Das taugt mir voll. Und 2 Jahre später habe ich begonnen zu unterrichten. Wiederum 2 Jahre später, also 2018, habe ich die Geschäftsführung übernommen. Diese 10 Euro haben mein ganzes Leben verändert und ich hatte einfach keine Ahnung damals. Ja, es ist echt wild, wenn man so erzählt.
Damit wir das von Anfang an mal kurz festhalten können, damit die Leute ein bisschen ein Bild haben. Wie genau schaut das aus?
Also die Luftakrobatik jetzt.
Ja.
Wir haben ein Studio im ersten Bezirk, das ist unser Hauptstandort. Das ist ein relativ kleiner Raum, dafür ist er sehr hoch. Und da hängen 4 Tücher, einfach von der Decke runter. Und dann geht man maximal zu 8, also man teilt sich immer zu zweit ein Tuch, kommt da rein. Die meisten, die zu uns kommen zum Schnuppern, haben sowas noch nie vorher gemacht. Also viele vielleicht so ein bisschen Yoga, Laufen oder so, was auch immer. Aber wir gehen auch davon aus, dass jemand das noch nie gemacht hat, noch nie so ein Tuch in der Hand gehabt hat und bringen dann den Leuten einfach von null auf bei, was man damit machen kann. Und viele bleiben dann auch ganz lange Zeit dabei, weil es ihnen Spaß macht. Und natürlich manche nicht, aber das ist auch voll okay. Stell dir vor, alle auf der Welt würden Luftakrobatik machen wollen. Ja, dann, ja.
Ist das sowas, also ich glaube, das ist ja so eine Frage auch beim Yoga, ob Yoga eine Lebenseinstellung oder Sport ist. Hat das beim Aerial Silk, ist das Sport oder hat das auch schon was mit Kunst zu tun?
Ich glaube, da teilen sich die Meinungen. Also es ist für viele, ist es wirklich so ein, ich will mich bewegen, ich will mich auspowern und damit ist es auch getan und das ist voll okay. Aber es gibt natürlich, es kommt ja aus dem Zirkus, also Luftakrobatik hat ja eine ganz lange Vorgeschichte. Ich glaube, das Trapez ist so international das, was man aus dem Zirkus auch am ehesten kennt, also wo man so, wo sie so hin und her schwingen, das Flying-Trapez nennt sich das. Und dann eben die diversen Abspaltungen in der Luftakrobatik. Das kann Kunst sein, muss es aber nicht zwingend. Für mich war es immer so, ich habe was gesucht, wo ich auch ein bisschen was Tänzerisches machen kann, also nicht nur quasi Krafttraining. Und für mich war der Reiz immer dann zu sagen, okay, ich suche mir jetzt ein cooles Lied aus, weil ich von Haus aus sehr musikaffin bin und erarbeite dazu eine Choreografie und kann mich da halt dann kreativ ausleben. Mhm. Und je nachdem, wie intensiv man das betreibt, das kann definitiv Kunst sein. Es gibt ganz viele Akrobatinnen auf der Welt, die meines Erachtens nach wirklich Künstler sind.
Dann hängen diese Seidentücher von der Decke. Und
genau.
Wie fängt man an? Weil ich habe da so Horrorvorstellungen aus Schulzeiten, wo man irgendwelche akrobatischen Dinge eigentlich tun muss oder irgendwie Boden tun oder irgend sowas und habe Horrorvorstellungen.
Und diese Seile raufklettern zum Beispiel.
Oh mein Gott.
Das habe ich noch nie geschafft. Ich bin in meinem Leben noch kein Seil raufgeklettert.
Es ist so witzig. Wirklich dieses Seil raufklettern im Turnsaal, das ist für alle, die ich kenne, einfach ein traumatisches Erlebnis gewesen, ja. Inklusive mir selber, ja. Für mich war das auch so, nein, so. Ich bin krank, ich hab Regelschmerzen, ich kann heute nicht ins Turnen gehen oder so, ja. Da war ich auch eine davon. Die Tücher sind aber sehr viel weicher als diese Seile, die reiben nicht so die Haut auf. Die erste Frage, die meistens kommt, ist, aber da kann ich doch runterfallen. Und auf die sage ich meistens, ja, aber dafür muss ich zuerst einmal raufklettern. Und das ist am Anfang gar nicht so easy. Also es haben manche Leute einen Vorteil, vielleicht Leute, die klettern oder so, die haben viel Fingerkraft. Aber das ganze Körpergewicht an den Händen zu halten, ist oft der limitierende Faktor. Gerade wenn man beginnt und das einfach nicht gewohnt ist. Und wir beginnen mit allen Dingen ganz nah am Boden. Also man wickelt sich dann vom Boden in ein paar Sachen rein und Schritt für Schritt bringt man das dann aber auch nach dem eigenen Ermessen ein bisschen höher in die Luft. Also man lernt dann die Knoten, die man am Boden macht, dann lernt man klettern und dann lernt man diese Knoten aus der Luft zu machen, was ja dann noch eine ganz andere Technik auch erfordert.
Wenn du sagst Knoten machen, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also das heißt, man wickelt sich am Boden ein Tuch ein und macht einen Knopf und dann ist man dort.
Genau, es ist ein bisschen wie Häkeln oder Stricken, nur halt mit den Füßen. Es gibt da eigene Techniken und dadurch, dass das Tuch eben viel weicher ist als ein Seil zum Beispiel, kann man das wirklich um den Fuß herum wickeln, sodass man sich wirklich einen Knoten macht, in dem man ganz fest drinnen stehen kann. Klingt wahrscheinlich, ja, wenn man es noch nie gemacht hat, total irre, ja, aber funktioniert super, wenn man es einmal kann. Und ist natürlich auch gut, um einfach eine Pause zu machen. Wenn man eine Technik weiß, ich bin weiter oben und dann mache ich mal geschwind einmal einen Knoten und setze mich hin oder stelle mich hin, kann ich mal kurz durchatmen oder so.
Kannst du dich noch erinnern, wie du das erste Mal in so ein Tuch rein bist und geknotet und hochgeklettert bist?
Ich habe ein Video von meiner Schnupperstunde. Das ist ganz für mich ganz, ganz arg. Ich war damals so, erstens war ich richtig schlank, also richtig dünn. Für mein Auge jetzt viel zu dünn, weil ich halt auch, ich habe keine Muskeln gehabt und gar nichts. Ich war genetisch bedingt schon immer sehr schlank. Damals war ich halt so die kleine Nadine und da habe ich so ein Video, wo ich dann halt so kopfüber im Tuch hänge und dann so wie so in so einer Schlaufe halt drinnen. Da kann man sich dann so kopfüber reinhängen, so auch wie beim Aerial Yoga, das gibt's ja auch. Ich habe sehr viel Angst gehabt. Ich bin noch immer ängstlich in gewissen Situationen. Wenn ihr jetzt dann meine Videos schaut auf Instagram oder so, dann seht ihr das wahrscheinlich nicht. Das ist eh klar. Ja. Aber ich hatte und habe noch immer Höhenangst, relativ viel Höhenangst eigentlich. Manchmal müssen wir bei uns im Studio die Tücher austauschen oder wechseln. Und da haben wir eine Leiter. Und da klettert man halt auf die Leiter rauf und dann nimmt man das Tuch, hängt man aus und bringt es halt wieder runter. Wenn ich auf diese Leiter kletter, ich bin fix und fertig mit den Nerven. Ja. Aber sobald ich das Tuch in der Hand habe, ist es so, ja okay, passt, jetzt bin ich da. Ja, das ist alles halb so wild. Das heißt, die Höhenangst, die ist irgendwie ganz eigen. Wenn ich aus meinem eigenen Können und Kraft irgendwo hochkletter, ist es nicht so schlimm, wie wenn ich jetzt auf einer Leiter stehe oder gar so an einer Kante, wo es irgendwo weit runter geht oder so. Sowas mag ich überhaupt nicht. Das geht gar nicht.
Aber ist es dann auch das, was für dich spannend ist oder was dich gereizt hat, irgendwie mehr damit zu machen? Dieses tänzerische Musik, Sport, aber auch ein bisschen Nervenkitzel oder Grenzen überwinden, ja, eigene Grenzen?
Ja, definitiv Grenzen überwinden. Was für mich, ich habe eine Vorgeschichte mit Angst und Panikattacken und ich habe damals diesen Sport begonnen und wenn ich Aerial mache, dann macht es in meinem Kopf Klick und ich bin 100% in diesem Moment, also von wegen Achtsamkeit und so und im Hier und Jetzt sein. Und der Sport erfordert das auch. Da gibt's kein, ich denke jetzt über was nach, was heute war oder was morgen ist, weil in dem Moment, ich halte mich fest und schaue, dass ich halt nicht runterfall oder mich nicht irgendwie blöd verwickel oder so. Es erfordert zumindest für mich die absolute Achtsamkeit in dem Moment. Und das erdet mich unglaublich. Und deshalb auch, am Anfang kam ja die Frage so, wo kann ich gut abschalten? Das ist beim Aerial ein ganz großer Faktor. Einfach, weil ich muss fokussiert sein, weil es ist gefährlich, natürlich. Je weiter man oder je länger man das macht, desto gefährlichere Sachen macht man auch. Und ja, dann sich halt Stück für Stück auch immer überwinden, macht auch einen Reiz aus, natürlich.
Wie ist also so die Lernkurve, wenn man anfängt und wenn du jetzt sagst, du machst jetzt schon über 8 Jahre, das ist sicher eine enorme Weiterentwicklung.
Also ganz am Anfang ist die Lernkurve sehr steil. Wenn man mäßig sportlich ist, dann wird man ganz, ganz schnell Fortschritte sehen. Der Körper muss sich an gewisse Dinge gewöhnen. Wenn man sich nämlich in diesen besagten Fußknoten so einwickelt und da mit dem ganzen Körpergewicht drin steht, dann sagt der Fuß erst einmal so, nee, na, das wollen wir nicht. Warum machen wir das eigentlich? Oder halt auch die Hände, wir haben die Finger so weh dann am Anfang, einfach weil ich nicht gewohnt war, mit so viel Kraft so fest mich irgendwo anzuhalten und so. Aber ja, dann irgendwann wird es auf jeden Fall besser.
Du hast vorher gesagt, man teilt sich immer zu zweit, also in euren Stunden zu zweit ein Tuch. Mhm. Ist das für dich auch noch so? Also machst du das, ist das etwas, was du mit jemandem gemeinsam machst? Oder trainierst du für dich?
Ich trainiere manchmal allein, allerdings sehr ungern. Zum einen einfach wegen dem sozialen Faktor. Für mich ist der soziale Faktor bei jedem Sport, jeder Art von Bewegung, die ich mache, einfach ein sehr großer. Ich mache es gern mit anderen Menschen und eher ungern allein. Für mich war diese ganze Lockdown, wir machen daheim Yoga-Sache, irrsinnig mühsam, weil mein innerer Schweinehund ist dann einfach so, es weiß ja keiner, ob ich jetzt nach 10 Minuten einfach aufhöre oder nicht. Sobald da andere Menschen sind, ist man viel motivierter, kann sich untereinander austauschen. Was bei der Luftakrobatik auch ein Faktor ist, man kann sich halt auch ziemlich verwickeln in diesem Tuch. Und das vielleicht auch in einer gewissen Höhe. Und es kann passieren, dass man dann nicht allein rauskommt ohne Hilfe. Das heißt, wenn ich allein trainiere, dann mache ich wirklich Sachen, wo ich weiß, da kann das nicht passieren. Ich gehe nicht in eine Riesenhöhe oder so. Ja, und wenn ich mir es aussuchen kann, immer lieber mit anderen Leuten.
Und ich muss jetzt noch mal ein bisschen am Anfang der Geschichte an die Geschichte zurückkommen, weil du hast sehr viel davon gesprochen, was dir die Luftakrobatik, was das für dich macht. Aber du kommst schon aus einem Beruf, wo das ein bisschen anders ist, wo man also schon Leuten sagt, wo sie hinzugehen zu haben, wann sie aufzustehen zu haben und solche Sachen. Also ist das, es ist auch, für mich ist interessant, irgendwie sich vorzustellen, dass man jemand, der sowieso ein bisschen so kontrolliert, ganz viele Menschen, dann eigentlich auch die Kontrolle abgibt.
Ich sehe es gar nicht als Kontrolle abgeben irgendwie. Also ich bin, wenn ich selber am Tuch bin, bin ich in der ultimativen Kontrolle. Also natürlich, Schwerkraft hat was mitzureden und wenn ich was falsch mache, dann kann es nicht so gut gehen. Aber trotzdem, es sind wenig Faktoren, bei denen ich mich nicht in Kontrolle fühle.
Ja, du dich, aber nicht andere.
Ja, nicht andere. Meinst du jetzt beim Unterrichten?
Ja, nein, überhaupt, weil wenn du als Job hast, dass du als Tourmanagerin das Leute koordinierst und planst und sagst, was sie tun sollen, dann ist es was anderes, als wenn du auf einem Tuch hängst und anderen, also das ist eine andere Kontrolle über andere. Du kannst nur unterstützend da sein, du kannst eigentlich nicht sagen, und jetzt machst du das und gehst du dorthin und vergiss nicht, was zum Essen. Danke.
Es ist bei meinem, also mit der Geschäftsführung geht halt auch viel von diesem Management-Stuff einher. Ja, also wir haben ja, ich bin ja nicht die Einzige, die dort ist. Wir haben ein großes Trainerinnen-Team. Es sind viele Leute und die im weitesten Sinne manage ich die auch. Also das hat ein bisschen was von dem, was ich vorher gemacht habe. Beim Unterrichten und beim das Weitergeben an andere Leute ist was ganz anderes der Reiz. Ich glaube, für alle, die diesen Sport machen, ist was anderes so das, warum sie es machen. Es gibt Leute, die wollen performen, die wollen damit Geld verdienen, die wollen, weiß ich nicht, vielleicht aufs Kreuzfahrtschiff oder irgendwas anderes, was mit Show-Acts zu tun hat. Für mich war es von Anfang an immer das Unterrichten. Für mich ist das Unterrichten so erfüllend, Leute zu begleiten auf einem Weg und einfach mitzubekommen, die Fortschritte und auch das Gefühl, das Selbstwertgefühl und einfach das Selbstbild der Menschen, die zu uns in die Kurse kommen. Das ist für mich das Allerschönste. Und ich würd sofort verzichten auf jeden Auftritt oder so, wenn ich dafür nicht mehr unterrichten könnte.
Ist es für dich auch so, wenn in solchen Sportarten, die schon auch mit Steigerung zu tun und mit Fortschritt und neue Dinge machen, ist es vielleicht für dich irgendwann das Thema zu sagen, weg vom Tuch, mehr hin zu mehr Akrobatik? Oder sagst du, das Tuch ist für dich das Ding, was bleiben muss?
Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht in den letzten 2 Jahren über diese Frage. Ich glaube aber, dass das Tuch nimmer ganz weggehen wird für mich. Also es ist vielleicht für manche sowas wie eine Einstiegsdroge in die Welt des Zirkus und Akrobatik generell. Mich fesselt das eine Ding so, für mich war es nur wichtig, dann auch ein bisschen andere Sachen zu machen. In meinem Job, ich kümmere mich um alles, was im Studio irgendwie anfällt, die ganze Planung, Buchhaltung, Organisation und so. Dann habe ich auch noch sehr viel unterrichtet. Gerade in der Anfangszeit, wo so dieser Übergang war von Trainerin dann zur Geschäftsführung. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, okay, mein ganzes Leben dreht sich eigentlich nur noch um die Luftakrobatik. Und ich habe dann begonnen, mal mehr, mal weniger erfolgreich andere Sportarten auszuprobieren, komme aber immer wieder zum Tuch zurück. Also ich habe gerade während der Pandemie habe ich so ein richtiges Luftakrobatik-Burnout, würde ich es fast nennen, gehabt. Es war so, na, das taugt man immer und irgendwie generell mein ganzes Leben hat sich auch irgendwie verändert und das hat mich ganz lang ganz fertig gemacht. Und wie es so oft ist im Leben, als ich in dem Moment, wo ich zu mir selber gesagt habe, so, okay, Nadine, wenn du nie wieder auf ein Tuch gehst, auch das wäre okay. Und just in dem Moment habe ich wieder begonnen quasi zu denken, so, ich würde gern das einmal probieren und ich würde gern das einmal. Und für mich führen alle Wege immer wieder zum Tuch hin anscheinend. Ja, zumindest ist das jetzt gerade so. Und ich habe noch keine andere Sache so über einen so langen Zeitraum eigentlich praktiziert, wie das jetzt.
Wenn du so 10 Jahre zurückschaust und dir sagen würdest, du findest ein ganz neues Hobby für dich selbst und machst es auch zu deinem Beruf, hättest du dir damals gesagt, ja, super Idee? Oder, weil ich glaube, diese Geschichte mit dem Burnout kommt ja auch davon, wenn man das Hobby hat, dass er Job hat, dass irgendwann das eben das Leben beherrscht. Mhm. Und hättest du das dir selber auch geraten, das zu tun? Oder war das auch ein Prozess der Veränderung, der für dich wichtig war?
Teils, teils. Also zum einen glaube ich, dass man was, wofür man brennt, zum Beruf macht, ist nie eine schlechte Idee. Ich glaube, die Herausforderung liegt darin, dann einen Weg für sich selber zu finden, um genau solche Sachen wie ein Burnout oder Burnout-ähnliche Zustände halt dann zu vermeiden oder zumindest irgendwie ein bisschen besser zu navigieren. Ich glaube, vor 10 Jahren, dass ich irgendwas mit Sport hauptberuflich mache, das hätte ich mir sowieso nicht geglaubt. Also für mich passt schon so, wie es gelaufen ist. Ich bin jetzt ein bisschen besser vorbereitet. Ich meine, die Pandemie war sowieso der komplette Ausnahmezustand. Ich glaube, wenn ich jetzt noch einmal in so eine Phase komme, wo ich ein bisschen weniger Motivation habe oder so, dann würde ich das mehr sein lassen. So im Sinne von, das ist okay, das darf so sein. Ich bin so, ich habe dieses Thema lustigerweise ganz oft. Ich fange immer irgendwas an und das muss dann einfach die ganze Zeit und uroft und ich bin immer so, ich will total konsequent sein und will das dann so oft wie möglich machen. Und meine Therapeutin Shoutout übrigens, hat die unlängst zu mir gesagt, ja, aber es gibt halt dann so Phasen, da macht man das wieder weniger und dann kommt vielleicht wieder eine Phase, da macht man es wieder mehr. Und ich bin so, ich bin aus allen Wolken gefallen, ich so, was? So wie, das ist irgendwie so in mir drin, auch mit dem Yoga, ich habe das begonnen und das war so, okay, ich muss das jetzt leben, ich weiß auch nicht, warum ich da diese Erwartungen an mich habe, aber die ablegen ist einfach so, und mit den Phasen des Lebens mehr so mitgehen. So, ja, ich lasse das eine Zeit lang, dann kommt vielleicht auch wieder die Lust drauf. Ja, ich fühle mich jetzt besser vorbereitet auf sowas. Ich hoffe, dass ich nie wieder eine Pandemie erlebe in der Form, aber...
Wir alle. Hast du vielleicht manchmal das Gefühl, dass du beweisen musst, dass du konsequent bist?
Milch und Zucker und Therapiestunde. ja, voll. Ich habe das Gefühl, dass ich konsequent sein muss. Ich glaube, ich habe mal gerade in meiner Jugend und in meinem Werdegang so viele Hoppalas und Sachen erlaubt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss irgendwas kompensieren. Nicht, weil meine Mama das sagt oder so, oder ich irgendwie, da gibt es niemanden, der konkrete Erwartungen an mich hat, außer ich selber. Aber natürlich, ich sehe andere Leute, die ich bewundere, und ich sehe, dass die mit großer Konsequenz hinter Dingen sind, auch was die Akrobatik betrifft. Also da gibt's, ich habe auch Idole in meinem Sport, ja. Und ich sehe halt, dass die einfach extrem viel Zeit investieren und sehr konsequent sind und Dinge üben, üben, üben. Und das ist schon was Erstrebenswertes für mich. Ich bin nicht in eine Zirkusfamilie geboren. Das ist auch nicht mein Anspruch, das ist auch nicht mein Ziel, irgendwie damit jetzt mein Geld zu verdienen. Ich finde, es ist eigentlich jetzt gut. Ich mache den Sport, aber ich mache auch Organisieren, das kann ich auch sehr gut. Aber ja, weißt du, manchmal ist man dann ein bisschen neidisch, wenn man Leute sieht, die sehr konsequent sind und dadurch dann auch Erfolg haben.
Aber glaubst du nicht auch, dass es auch umgekehrt oder nicht umgekehrt ist, aber dass das dann halt zum Beispiel deine Schülerinnen, deine Schüler sich auch denken so, boah, so wie die Nadine will ich das auch können.
Absolut. Es ist immer die Frage so, wo legt man den Maßstab und wie schaut die eigene Welt aus und mit wem vergleicht man sich? Und wir sind sowieso in einem Zeitalter, wo das Vergleichen mit anderen Leuten so arg und intensiv ist wie noch nie. Ich glaube, ich hätte einfach als der Lockdown und als das alles begonnen hat, ich hätte einfach Instagram löschen sollen. Weißt? Das war so... Ich habe mich zu Hause eingesperrt und habe anderen Leuten dabei zugeschaut, wie sie trotzdem trainieren und ihre Sachen machen und was weiß ich was. Und es ist irgendwie so, es ist nicht gesund, dieses immer Leuten zuschauen, halt nur dieses kuratierte Bild sehen von Leuten online und auf Social Media, weil auch das ist nicht deren Leben. Das ist halt das, was sie zeigen wollen. Und ich schließe mich selber nicht aus. Natürlich zeige ich auf Social Media nur das, was ich will, dass andere sehen. Ja. Aber ja, ich halte es für nicht gesund. Und in diesem Vergleichen mit anderen liegt ganz viel begraben. Nicht nur für mich, glaube ich, sondern für ganz viele Menschen momentan.
Komplett. Ich meine, die Frage nach der Konsequenz kam jetzt nicht so von irgendwo, weil irgendwie, die Christiane und ich machen jetzt mit Milch und Zucker seit knapp 4 Jahren. Und ich glaube, wir wollen auch uns und vielen anderen beweisen, wie konsequent wir das machen. Und wir haben keinen Montag ausgelassen und schauen und immer und machen ganz viel Social Media und machen viel Arbeit daneben, die vielleicht gar nicht notwendig wäre. Aber das ist auch immer dieses Beweisen anderen, dass man konsequent ist und dass man das durchzieht und dass man das angefangen hat, dann macht man es auch weiter. Und das finde ich auch ein bisschen problematisch manchmal, weil es wahnsinnig Druck macht.
Ja, man macht sich diesen Druck selber, weil ultimativ glaubst du, dass dich oder euch irgendwer anrufen wird, wenn ihr einen Montag auslasst und sagt sie mal, was ist denn da los? Also, es ist schon Montag. Aber ja, ich bin selber genauso.
Ja. Es hat irgendwas mit Beweisen zu tun, finde ich auch. Mit Beweisen, dass man das durchziehen kann, dass man das kann und dass man das macht und dass man da wahnsinnig konsequent ist. Und ich weiß nicht, ob das so eine Einstellung ist, die man eigentlich vielleicht so fördern sollte. Auf eine gewisse
Art.
Gar
nicht. Also ich glaube schon, dass Disziplin und ein gewisses Maß an Konsequenz ist natürlich notwendig, wenn man sich entwickeln will in irgendeine Richtung. Aber wenn man sich damit beginnt, selbst zu geißeln und dann vielleicht auch noch, wenn man die eigenen Erwartungen nicht erfüllt, Ich meine, das ist ja einfach ein Teufelskreis, ja. Ich habe dieses Jahr, Anfang des Jahres, habe ich begonnen zu meditieren. Ich habe jeden Tag ein Strichhörl im Kalender gemacht, wenn ich meditiert habe, bis ich draufgekommen bin, so, mich setzt das voll unter Druck, dass ich da ein Strichhörl mache. Auf der einen Seite war es so gut, ich habe mich beobachtet, ich habe da auch andere Sachen festgehalten, nicht nur meditieren, sondern auch, wann ich Aerial gemacht habe, wann ich klettern war, solche Dinge. Und es war für einen Zeitraum ganz interessant, das zu sehen, aber es hat in mir auch den Druck erzeugt, so, heute steht da noch nichts. Warum steht da noch nichts? Also jetzt musste ich schon noch hinsetzen und meditieren oder irgendwas machen, damit dieses eine Fenster da nicht leer bleibt. Und wo da das gesunde Maß liegt, ich habe da definitiv keine Antwort drauf, ja, weil es ist alles Work in Progress.
Besuch. Wir mögen, wenn Hunde zu uns zu Besuch kommen.
Ja, die Vio kommt gern zu Besuch.
Wenn du reflektierst darüber, was du gerade machst und wie du das machst, reflektierst doch darüber, ob das Spaß macht, was du machst?
Ja, sehr oft. Und auch das ist ein Auf und Ab. Also es gab Phasen schon in den letzten Jahren, da hat es mir nicht so viel Spaß gemacht. Es hat die diversesten Gründe. Manchmal ist einfach ein bisschen die Luft raus. Ich habe aber noch nie ernsthaft den Gedanken gefasst, dass ich aufhöre damit. Weil ich habe für kein anderes Ding bis jetzt so viel Leidenschaft gehabt. Ich habe eh schon gesagt, ich habe kein anderes Ding bis jetzt so über einen so langen Zeitraum gemacht.
Ich habe das irrtümlich in die dritte Frage übergeleitet, deswegen komme ich lieber zur zweiten mit Milch und Zuckerfrage. Und die finde ich besonders spannend, nämlich, was kann man von dir lernen? Und ich mag diese Frage total gerne, weil ich dann immer sagen kann, was ich glaube, was man von anderen lernen kann.
Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass man von mir lernen kann, irgendwer hat mal gesagt, man nennt das Feuerlöscher in der Hölle sein. Also ich bin irrsinnig gut, in sehr stressigen Situationen den Überblick zu bewahren, und dass alles dort hingeht, wo es, und jeder dort hingeht, wo er hingehen soll. Ich wüsste nur nicht, wie ich es vermittle. Aber ich glaube, man kann es von mir lernen, wenn man mich beobachtet.
Du hast vorher darüber gesprochen, dass das Unterrichten dir so viel gibt. Mhm. Ist das nicht auch etwas, was man beim Unterrichten weitergibt, dass wie man in Situation reagiert und umgeht, ist das nicht genau die Essenz des Unterrichtens?
Ja, auf eine gewisse Art und Weise schon. Was halt wirklich davon ankommt, ist die Frage, weil viele, wenn sie bei uns sind und gerade irgendwas Neues lernen im Kurs oder so, sind sehr mit sich selbst beschäftigt. Und natürlich auf eine subtile Art gibt man entweder eine gewisse Ruhe weiter, mit der man Leuten hilft oder so. Wie viel davon wirklich ankommt in dem Moment, ist fraglich. Mal so, das variiert sehr stark, je nachdem, welche Person das ist. Aber ja, ich glaube generell, ich kann sehr gut ruhig bleiben, zumindest augenscheinlich. Wie es in mir drin ausschaut, ist oft ein anderes Ding, das lerne ich erst, dass auch andere Dinge Platz haben, wo man nicht immer ruhig bleiben muss. Aber ja, das kann ich ganz gut.
Also es kommen ja sicher ganz verschiedene Leute bei euch an. Und also gerade bei so, es war ja bei dir auch so, dass du gesagt hast, du willst irgendwas probieren, irgendwas anderes, irgendwas Neues und hast dann halt Aerial Silk gefunden. Mit was für einer Motivation kommen die Leute zu euch? Sind die dann auch so, ich will was Neues probieren oder sind das auch so komplett verschiedene Sachen?
Das ist ganz unterschiedlich. Viele kommen, weil sie es irgendwo gesehen haben. Mittlerweile gibt es ja eine riesige Community, gerade in Wien und in Österreich, von Leuten, die auch draußen einmal die Tücher aufhängen und wo man das einmal sieht oder so. Die Leute kommen und denken sich, okay, von ganz vielen kommt zuerst die Frage, kann ich das überhaupt? Also ich kriege ganz oft die Frage, kann ich da zu einer Schnupperstunde kommen, wenn ich keinen Spagat kann und keinen Klimmzug? Und letztens hat mich eine Dame angerufen, die wollte zu einer Schnupperstunde kommen und hat gemeint, ja, ich bin so und so groß und ich wiege so und so viel. Kann ich trotzdem zu der Schnupperstunde kommen? Und Gott sei Dank kann ich zu jeder sagen, die anruft, so, ja, du kannst kommen. Es ist nichts dabei, du musst nichts können, es gibt keine Voraussetzungen. Ob es dann was für dich ist, das musst eh du entscheiden. Manche sind halt auch nur, wir haben ganz wenig Männer, was oder männlich gelesene Personen, was schade ist, weil ich glaube, der Sport ist so, wird immer so ein bisschen verbunden mit Pole Dance. Vieles ist auch ähnlich von den Bewegungsabläufen her. Also es gibt auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Manche kommen auch vom Pole Dance dann zu uns. Also es ist wirklich ganz wild, ganz wilde Mischungen.
Ist es das, was auch ausmacht, die breite Art des Sports oder der Kunst, dass die Leute von so vielen Richtungen mit so vielen Hintergründen kommen?
Ich finde schon, ja. Man merkt das bei uns auch, wir haben so offene Trainings, da kann man einfach hinkommen und in einer Gruppe mit anderen Leuten trainieren, ohne einen Coach. Da stellen wir einfach den Raum zur Verfügung. Und auch da finde ich es halt voll cool, weil es sind sowohl vom Alter, Background, es sind so unterschiedliche Menschen einfach, die dann aber einfach sich miteinander austauschen und auch Dinge voneinander lernen. Wir forcieren das natürlich nicht, dass da im freien Training sich Sachen beigebracht werden, aber dass die Realität anders ausschaut, das ist eh ganz klar. Und das finde ich einfach schön, dass da Leute, die sonst nie miteinander in Berührung geraten würden, einfach auf einmal was gemeinsam haben, ja, worüber sie miteinander reden.
Wir haben jetzt schon ein bisschen Einblick bekommen. Jetzt wissen wir schon, also man lernt am Anfang wie Knoten machen und in der Nähe vom Boden und dass dann irgendwie das Ziel ist, in die Höhe, in die Luft zu kommen und ein bisschen so zu fliegen und so Akrobatik zu machen. Und du hast dann von einer Choreografie gesprochen. Wie würdest du sagen, wie lange dauert es oder wie viel muss man auch üben, dass man dann so richtig so eine Choreografie durchhält, mitmachen kann, teilhaben kann?
Ich kann es jetzt, das ist natürlich sehr unterschiedlich, weil es kommt auf die sportliche Vorerfahrung an. Ich kann es von mir zum Beispiel erzählen. Wir bieten zum einen Levelkurse an, also man lernt da über 6 Wochen halt aufbauend ein Ding nach dem anderen und arbeitet sich so hoch. Und wir bieten dann aber auch Kurse an, die schon auf Choreografie abzielen. In den Levelkursen ist es mehr so Krafttraining, also da lernt man die einzelnen Wicklungen und so. Und dann lernt man halt diese Dinge aneinander zu reihen und das ist mehr ein bisschen so in Richtung Ausdauertraining. Ich habe damals nach meinem Level-2-Kurs, das heißt, da habe ich effektiv 3 Monate, 4 Monate Luftakrobatik gemacht, habe ich einen Choreografiekurs gebucht, der war 3-wöchig. Da wurden dann quasi nur Sachen verwendet, die ich schon gelernt habe in den Kursen davor und die dann eben zu einem bestimmten Lied aneinandergereiht. Und ich habe es durchgehalten. Ich war fix und fertig jedes Mal. Ja. Also wirklich, da habe ich auch ein Video davon, das ist großartig. Ja. So, die Musik ist aus und ich bin so im Tuch und so. Aber ich habe es hinbekommen. Und das war von Anfang an mein größtes Ziel, weil ich höre so gern Musik. Und es ist auch ganz oft, wenn ich ein Lied höre, dann ist mein erster Gedanke so, wow. Dazu irgendeine Aerial-Choreografie oder so, das wäre voll, voll gut.
Irgendwelche Lieder, wo das besser geht als bei anderen? Glaub, oder kann man es eh zu jedem?
Das ist, eigentlich geht es zu jedem. Es ist dann halt der persönliche Geschmack, was man gern lieber mag. Ja, aber es gibt natürlich schnellere Sachen, die das oft anstrengender dann. Ja. Ich würde meinen Stil eher als langsam und fließend beschreiben. Zu monoton ist vielleicht ein bisschen fad, beziehungsweise verliert man dann vielleicht auch den Faden, wenn man in der Luft ist und man hat in der Musik nichts, woran man sich orientieren kann. Ja. Also ja, Werbung oder nicht, Billie Eilish-Lieder gehen eigentlich immer. Da passiert meistens irgendwas und das lässt sich dann ganz gut irgendwie umsetzen und auch in der Luft.
Und wenn du sagst, dein Stil ist so und so, das heißt, es gibt schon so verschiedene Art und Weisen, wie man das jetzt machen kann.
Absolut, absolut. Entweder du kletterst hoch und wickelst dich von einem ins andere, machst dann vielleicht einmal einen Drop, kletterst wieder rauf. Bei einem Drop lass dich halt in irgendeiner Art und Weise runterfallen und kletterst dann wieder rauf. Manche haben von Grund auf eher einen dynamischen Stil. Also die schwingen sich dann auch hin und her und nehmen quasi diese Dynamik mit für irgendwelche Bewegungen. Es hat alles, wie gesagt, es ist einfach nur persönlicher Geschmack. Ja? Also das, was man zum Beispiel sieht bei so Firmen-Events und eher so in diesem Auftrittsding, das folgt meistens einem gewissen Schema. Da hat man ganz viele Spagate. Das sehen die Leute irrsinnig gern. Wir haben auch einen Insider. Also Insider in der Aerial-Welt gibt es dieses Hashtag Splits for Claps. Das ist halt so ein Ding. Also in diesem, wie sagt man, Commercial-Level wollen die Leute halt sehen, Spagat, und ganz orge Drops. Also für mich, das ist cool, wenn man das mag. Mein ästhetischer Anspruch ist halt ein ganz anderer für mich, aber ich muss auch nicht von Auftritten leben. Also ich kann es mal aussuchen, was ich mache und habe auch schon, ich glaube, dass viele Leute zu schätzen wissen, wie ich es mache und auch die Art von, wenn ich zum Beispiel Choreografien unterrichte, dann sind die halt auch so, wie es mir taugt. Also ich mache dann ein riesiges Kunstwerk aus den simpelsten Dingen, wo man vielleicht sagen könnte, ah, das ist ein bisschen fad, weil du fallst dann nicht so weit runter oder so, aber darum geht es halt für mich einfach nicht. Ja.
Das ist lustig, das schon, wenn jemand sagt, du fällst aber nicht so weit runter.
Ja, only in Ariel, ja, wirklich.
Du hast schon ein paar Mal gesprochen von den Auftritten bei Ariel und das war ja auch ein Thema, das wir sehr lange mit der Lisa besprochen haben, weil sie gesagt hat, für sie ist halt, Auftritte gehen mit Musik und wenn sie singt, das geht. Wie geht's dir? Wie geht's dir dabei, wenn du auftrittst und deine Kunst präsentieren musst? Wie geht's dir damit? Oder sollst, nicht musst?
Ich bin schon nervös, das auf jeden Fall, aber meistens in dem Moment, wo es losgeht, dann auch wieder auf eine gewisse Art sehr entspannt. Ich bereite mich gern intensiv vor, das schon, aber ja, ich finde es halt, es kommt darauf an, wo das ist und in welchem Rahmen das präsentiert wird. Wenn wir zum Beispiel jetzt Show-Anfragen kriegen für so diese klassischen Firmen-Events, dann schreie ich nicht hier. Ja, das ist dann so, okay, frage ich im Team, so wer mag das machen? Für sowas melde ich mich dann halt auch einfach nicht. Ja, weil das, ich brauche es nicht, ich muss es nicht machen, weil wie gesagt, ich habe ja eh den Job und so. Das ist viel cooler, wenn das dann andere Leute machen. Ich mag eher Anlässe, wo ich mein Ding wirklich herzeigen kann. Weil ich würde mich, wenn ich eine Choreografie mache, die Spagat gefolgt von Drop von noch drei Spagaten ist, dann ist das so, das mache ich für wen anderen. Und das ist, glaube ich, ganz oft die Frage, für wen kreiert man irgendwas? Ich fühle mich natürlich viel wohler mit dem, was ich für mich mache. Das, was aus mir kommt, wo ich niemandes Erwartungen entsprechen muss oder so, sondern einfach machen kann, was sich für mich gut anfühlt und meiner Meinung nach gut ausschaut. Und da ist die Nervosität dann auch viel geringer, für mich jetzt.
Aber wenn ich zum Beispiel eine Band anfragen würde, sagen wir zum Beispiel Ecolite, und sagen wir, hey, wir haben da einen Auftritt und so, magst du da nicht irgendwie was tun dazu?
Das wird super passen. Ja, ja, voll. Also ich war auch schon mal in einem Musikvideo, damals noch von der Lisa, ihrem alten Projekt, also bei Lisa, war ich schon mal kurz auch zu sehen und das war super. Also ich finde, wenn man einem die Musik taugt von der Band oder wer auch immer da anfragt, das ist mega cool.
Aber wenn jetzt kommen wir zum Beispiel, ich muss jetzt ein ganz krasses Beispiel nehmen, dass es richtig wirkt.
Gabriel? Zum Beispiel sagen wir,
genau, das war wollte ich gerade sagen.
Ja.
Wenn der sagt, so, also wir buchen euch jetzt für eine ganze Tour, da, los geht's.
Für eine
ganze
Tour? Ja. Schwierig. Da müsste ich drüber schlafen, glaube ich. Kann man schon machen. Kommt auf den Zeitraum an und was man dann damit verdient und
jetzt. Aber geht's mit Volksmusik und Schlager? Geht das? Jetzt geht von, auch von der Choreografie.
Also hat nicht auch die Helene Fischer mal irgendwas gemacht?
Ja, stimmt, die ist ja selber auch so von irgendwelchen Decken runter.
Ja, voll. Also es geht prinzipiell zu jeder Art von Musik und Gott sei Dank ist die Beliebtheit von Spagat auch ziemlich universell auf der ganzen Welt. Das Schlimmste, echt, es ist immer wieder, dass man diese Frage bekommt, so wenn man irgendwo erzählt, so ja, ich mache diesen Sport, dann kommen so diese Fragen, weißt. Ich glaube, das haben alle so, das haben auch Tänzer wahrscheinlich, TänzerInnen, so dieses, aha, und du kannst also einen Spagat. So, na, komm. Das ist irgendwie, ja.
Ich finde das witzig, weil das wäre gar nicht so das Erste, was mir eingefallen ist. Dieser, wenn du sprichst von diesen Drops, ich finde das ja irgendwie beängstigend, dem zuzuschauen, weil es immer so ein klitzekleiner Moment, so, puh, geht sich das aus? Also,
es ist,
oder ist das für dich so, ja,
Also es gibt schon Drops, die sind mehr spektakulär als andere, natürlich. Nachdem ich schon viele selber gemacht habe, weiß ich eigentlich, da kann nicht allzu viel schief gehen bei den meisten. Ich verstehe aber, dass das für jemand, der die Sportart selbst nicht macht, dass das natürlich super eindrucksvoll ist. Ja, also wenn man da wirklich mehrere Meter an Höhe verliert, so, und dann vielleicht noch passend zu irgendeiner coolen Musik oder so, ta-tom, das ist mega zum Anschauen. Für mich ist so less is more, glaube ich, so. Mhm. Das ist meine Devise. Es ist natürlich gefährlich. Es kann auch immer irgendwas passieren. Du weißt es halt nicht. Es ist ein Risikosport. Es sind auch schon viele Dinge passiert. Gott sei Dank nicht bei uns. Ich muss die klopfen auf Holz. Aber ja, mit diesem Risiko muss man halt dann immer so ein bisschen, das muss man halt abwägen. Und gerade wenn man auch einen Auftritt hat, erfüllt diese Location die technischen Anforderungen, die einfach notwendig sind, damit ich sicher bin, wenn ich diesen Auftritt mache. Also das ist oft ein viel größerer Nervositätsfaktor als das eigentliche Performen dann selber, ja. Weil es gibt sehr wenig Experten, vor allem was die Aufhängungen und das Rigging betrifft in unserem Sport. Vor allem in Österreich gibt es sehr wenige. Und da ist halt dann schon so ja, irgendwo hänge ich jetzt mein Tuch nicht auf. Ja, wenn ich nicht weiß, wie viel hält dieser Punkt aus und kann da wirklich nichts sein und so. Manchmal schwierig.
Ich kann mir vorstellen. Ich habe ja vorher angekündigt, dass ich diese Frage sehr gern mag, weil ich dann immer einbringen kann, was ich glaube, was man von anderen Leuten lernen kann. Mhm. Und ich glaube von dir, dass man von dir Neugierde lernen kann.
Ha, vielleicht. Das ist möglich. Ich hatte letztes Jahr meinen allerbesten, na 2020, oh Gott, mir gehen die Jahre abhanden irgendwie. 2020 hatte ich meiner Meinung nach den besten Neujahrsvorsatz ever. Und der war, jedes Monat was Neues auszuprobieren. In dem Fall halt irgendeine Sportart, die ich noch nie gemacht habe oder so.
Mir hat halt dann ein bisschen Druck.
Ja, aber ich habe mir gedacht, du, ich habe auch damals eine Schnupperstunde gemacht irgendwo. Mhm. Das kostet oft nicht viel, weil die meisten Anbieter, die geben das quasi ja eh umsonst her, damit neue Leute kommen. Und ich habe mir gedacht, einmal im Monat kann man irgendwo hingehen und irgendwas machen. Mir ist halt dann der Corona dazwischen gekommen.
Das beste Jahr, um Neues zu beginnen.
Ja, voll. Aber ja, ich bin neugierig. Ich lerne sehr gern neue Sachen. Ich aktuell ist gerade Gärtnern zum Beispiel mein Ding geworden, ja, seit ich am Land wohne. Ich habe bis 5 Minuten, bevor wir da begonnen haben aufzunehmen, habe ich Apfelmus und Tomatensauce einkocht. Wie gesagt, hätte man das der Nadine vor 3 Jahren gesagt, na, das wäre nicht denkbar gewesen. Aber irgendwie macht mir das Spaß, ab und zu neue Dinge anfangen und irgendwas Neues lernen und ja, einfach was anders machen als vorher.
Kannst du dann auch gut mit Dingen abschließen?
Ja, es wird immer besser, glaube ich. Obwohl, ich habe schon so viele Dinge sein lassen. Ja, es kommt halt auf den Grund an, warum man was sein lässt. Aber ich bin zum Beispiel so, wenn sich irgendwas für mich nicht mehr gut anfühlt, bin ich relativ schnell damit zu sagen, okay, that's it. Ich habe, glaube ich, sehr oft mitbekommen in meinem Leben, dass Leute, gerade was Job angeht und so, sehr lange, sehr unglücklich sind. Und das ist bei mir so ein Ding, das will ich immer unter allen Umständen vermeiden. Also irgendwo einfach auszuharren, unglücklich, das ist für mich nicht denkbar.
Das ist ein paar Mal schon angesprochen und ich finde es total interessant, woher das kommt, dass du gesagt hast, wenn ich es Nadine früher gesagt hätte, hätte ich mir das nie geglaubt.
Ja.
Warum glaubst du, sind da so viele Veränderungen und so viele? Ich meine, ist es einfach ein Älterwerden oder sind es auch schon bewusste Dinge, sich wirklich grundlegend zu verändern oder grundlegend Dinge anders zu machen? Hallo Hund?
Ich glaube, ja, Madame will Aufmerksamkeit. Ich glaube, es ist das Älterwerden ein bisschen. Also ich habe ganz früher, man ist viel starrer in den Vorstellungen, die man hat, von wie man selber ist, wie man sein Leben gern leben wird, was gut ist, was schlecht ist. Man schließt Dinge, glaube ich, wenn man jünger ist, viel mehr kategorisch aus. Und irgendwann kommt man drauf so, was war eigentlich der Grund dafür? Also jetzt zum Beispiel, dass ich jetzt am Land wohne, dass ich einen Gemüsegarten habe, dass ich Unkraut zupfen gehe, dass ich Sachen einkoche. Das wäre auf der einen Seite für mich undenkbar gewesen, auf der anderen Seite macht es total Sinn, dass das jetzt so ist. Und ich glaube, das kommt einfach mit der Zeit. Ich meine, manche Leute werden sich wahrscheinlich auch nie ändern und in diesen Vorstellungen drinnen bleiben. Aber ja, bei mir merke ich ganz, ganz arg diesen Unterschied zwischen früher und jetzt. Eben dieses, nein, ich würde nie aus der Stadt rausziehen. Keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. Ich kannte gar nichts anderes. Und je älter ich werde, desto mehr komme ich in die, ich schaue mir das einmal an und dann kann ich noch immer Ja oder Nein sagen, Stellung oder Haltung rein.
Ich komme mal zur dritten großen mit Milch und Zucker Frage. Und zwar ist das, was bringt dich zum Lachen?
Ich mag, ja, ich bin sehr zu haben für sehr derben Humor. Aber ich finde halt so Alltagskomik ist für mich eins der besten Dinge. Also so einfach in den kleinen Dingen, wenn irgendwas schief läuft oder so, wenn dann irgendwer irgendeine lustige Meldung zum drüberstreuen hat. Das ist sowas, da kann ich dann einfach wirklich vor Tränen, da kann ich nicht mehr aufhören zu lachen. Weil ich finde einfach, man sollte im Alltag viel mehr Gelegenheiten finden zu lachen. Und ich habe Gott sei Dank ein paar Menschen um mich herum, die das gut können. Dementsprechend lache ich auch sehr viel. Ja.
Wir haben bei uns immer mal wieder, ich glaube jetzt schon dreimal, den Andreas bei uns gehabt. Und der Andreas macht Clownerie, was ja auch so ein bisschen mit Zirkus zu tun hat. Genauso
voll cool.
Könntest du dir vorstellen, das irgendwie so zu verbinden? Kann man das irgendwie verbinden?
Das kann man sicher irgendwie verbinden.
Weil ich stelle mir das lustig vor. In meinem Kopf ist es gerade sehr lustig.
Ja, voll. Also es gibt einige Aerial Performer, die auch Clown-Ausbildungen oder irgendwas in die Richtung gemacht haben. Da kann man sehr viel machen, glaube ich. Also es ist ja sowieso, kommt auf den Rahmen an, aber der Kreativität sind ja keine Grenzen gesetzt. Und wenn es was noch nicht gibt, dann erfindet man es einfach.
Ist es auch was Aerial und Akrobatik ausmacht, eine gewisse Freiheit, die man in ganz, ganz vielen anderen Bereichen nicht hat?
Ja, ja, absolut. Und ich glaube halt, für mich jetzt von einem sehr privilegierten Standpunkt, einfach weil ich nicht davon leben muss, von meiner Performance zum Beispiel. Ich glaube schon, dass Freiheit ein großer Faktor ist. Ich muss für meinen Teil halt nicht überlegen, wie verkaufe ich das, was ich jetzt performe an irgendjemanden. Und da haben viele nicht den Luxus, die halt wirklich Zirkusartisten sind. Die müssen einfach abliefern. Die fragt keiner, ob sie Bock haben, Spagat zu machen. Ja, das ist halt dann einfach so. Aber auch da kann man natürlich Freiheit finden. Und wenn Freiheit kann auch sein, ich bin Zirkusartist und ich bin auf der ganzen Welt unterwegs. Ich bin vielleicht beim Cirque du Soleil. Und das ist der Zirkus schlechthin. Ja. Kann jede Person für sich definieren. Für mich ist es definitiv Freiheit. Für mich ist es vor allem Freiheit von meinen Gedanken. Wenn ich am Tuch bin, bin ich zu 100% in dem Moment und nirgends anders. Und das ist für mich irrsinnig angenehm und entspannend und fühlt sich sehr frei an.
Wenn du am Tuch bist, würdest und jetzt auch unterrichtest und praktisch jetzt in der Rolle bist, dass du jetzt durch das, was du tust, auch Geld verdienst, würdest du dich dann als Künstlerin, Sportlerin oder Akrobatin bezeichnen?
Als Akrobatin. Weil Akrobatin ist vielleicht ja der neutralste Begriff. Sportlerin würde ich sowieso nie sagen, weil ich finde das Wort Sport generell so ein bisschen, nee. Ich finde Sport, wenn ich Sport höre, ist das so dieses klassische, so wie unsere Eltern zu uns früher gesagt haben, so dass die Sportverein, Sportplatz, so weiß ich nicht, das verbinde ich auch mit Leistungssport und das mag ich gar nicht. Ja. Deshalb ja, ich würde immer sagen Akrobatin, Künstlerin auch nicht. Das hätte für mich schon wieder so eine Erwartungshaltung, da muss jetzt irgendwer zuschauen und sich denken, boah, wenn ich Akrobatin bin, dann mache ich einfach mein Ding und wer das gut findet, der findet das gut und wer nicht, der schaut halt einfach nicht zu.
Um nochmal ein bisschen auf die Schule zurückzukommen, und hast du in der Schule auch schon, also wenn so das Turnen eigentlich mehr war, also auch so Geräteturnen, war das auch schon was für dich oder hast du auch gesagt, na, gar nicht?
Na, meine Mama war Leistungssportlerin und hat dann versucht, mir diverse Dinge schmackhaft zu machen. Also ich habe alles mal so ein bisschen ausprobiert. Das Einzige, was ich länger gemacht habe, war so eine Art Jazzdance. Da war ich mehrere Jahre, einmal die Woche. Da haben wir auch so Musikvideo-Choreografien teilweise dann nachgestellt und so und auch bei so Festen dann aufgeführt. Das hat mich eine Zeit lang wirklich gefesselt. Aber sonst, Turnen in der Schule, na, überhaupt nicht, gar nicht. Das hat mir alles irgendwie nix gegeben. Und ich glaube, dass ein großer Faktor eigentlich die Musik ist. Weil das Einzige, was ich konsequent gemacht habe, mein ganzes Leben lang, auch meine ganze Kindheit und Jugend lang, ist, dass ich mal daheim, wenn keiner zu Hause war, Musik aufgedreht habe und dann stundenlang durch die Wohnung gewirbelt bin und von einer Mini-Playback-Show bis hin zu, weiß ich nicht, Christina Aguilera war damals so geil und dann hat man da einfach getanzt und performt für eine, weiß ich nicht, imaginäres Publikum oder so. Das war immer voll mein Ding. Das hat man taugt. Das hat halt keiner gesehen. War wahrscheinlich auch gut so.
Wir haben jetzt ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen und jetzt kommen wir zur vierten mit Milch und Zucker Frage, wo wir in die Zukunft reisen. Und zwar um genau zu sein 5 Jahre. Es ist das Jahr 2027. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert?
Ich würde sagen, ich habe noch immer die Möglichkeit, das zu tun, wo meine Leidenschaft liegt. Im Idealfall gibt es Aerial Silk Vienna dann auch noch, vielleicht in einem bisschen größeren Maßstab, als es jetzt ist. Wir sind eh immer am Wachsen. Mein großer Wunsch für die Zukunft oder eine Richtung, in die ich gern gehen würde, ist wirklich eine Schule draus zu machen, die bekannt ist über die Landesgrenzen hinaus. Und ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg. Also man kennt uns schon international, auch in der Community. Aber so lebenstraumtechnisch wäre halt einfach, ich wäre gern Chefin von einer Zirkusschule. Das ist einfach, das wäre das ultimative Ding. Ja, das fände ich echt cool. Also so wirklich mit Lehrgängen, das gibt's auch in anderen Städten auf der Welt, nur halt bei uns eben noch nicht. Ja, so mehr in diese Richtung. So wirklich Ausbildungen auch machen und Leuten mehr beibringen als jetzt nur den Sport per se, sondern auch nachhaltiges Training und das eben weitergeben und solche Dinge.
Voll cool. Also ich hätte nicht mit der Antwort gerechnet. Ich möchte eine Zirkusschule betreiben, aber das ist schon ziemlich cool. Ist
ja.
Hat sich das jetzt ergeben oder hast du dir schon länger gedacht, dass das eigentlich eine coole Idee wäre?
Ich glaube, auch das ist so ein bisschen ein Ding, das mit dem Alter zu tun hat. Gell? Man kommt dann in das Alter, wo man sich das erste Mal fragt, so, auf was will ich irgendwann einmal zurückschauen? Und was ich jetzt mache, das macht natürlich sehr viel Spaß und ich würde das für nichts anderes jetzt gerade in diesem Moment eintauschen. Aber ich glaube, dass ich kann sehr viele Dinge sehr gut und ich glaube, ich würde das irrsinnig gut machen. Ich glaube, ich hätte einfach ein Händchen dafür und ich hätte ein Händchen dafür, die richtigen Leute auszusuchen, die da unterrichten und es wird sich dann irgendwie nach was, für mich ist dieses, Leute kommen und ihr Leben verändert sich irgendwie, sie profitieren, sie wachsen über sich selber hinaus und das wäre so die ultimative Steigerung davon für mich jetzt so.
Finde ich total spannend, also auch diesen Gedanken, so eine Schule daraus zu machen und wirklich da mehrere Menschen einfach das Leben einfach zu verändern, finde ich sehr interessante Gedanken.
Wir sind ja keine Firma, wir sind ein Verein, also wir sind nicht gewinnorientiert. Und ich habe Konzernjobs auch gehabt, bevor ich die Tourmanager-Sache gemacht habe. Und das finde ich einfach ein irrsinnig angenehmes Arbeiten. Es ist so, da steht niemand dahinter, der sagt, ich will mich bereichern dran, sondern so, ja, alle Leute, die für uns arbeiten, die werden quasi fair entlohnt. Aber der Rest ist dafür da, um das zu investieren in das, was da ist und das halt besser zu machen. Und das finde ich einen irrsinnig schönen Gedanken, viel besser als dieses ganze Konzerngewichse, das ich da halt sonst gemacht habe. Ja.
Und um den Weg irgendwie zu einer Zirkusschule zu machen, was brauchst du dazu?
Ich glaube, in erster Linie eine passende Räumlichkeit, weil Zirkus braucht immer Höhe und ganz viel Platz. Das heißt, es wäre halt sicher mal eine Anschaffung oder in welcher Form auch immer, um an eine Halle oder eine geeignete Immobilie zu kommen. Das ist mit Sicherheit die größte Herausforderung. Und dann glaube ich, dass es gibt eigentlich eine sehr große Community in Österreich. Mhm. Es gibt sehr viele Leute, die Akrobatik machen, nicht nur Aerial-Akrobatik, sondern diverseste Arten von Zirkussachen. Es gibt Leute, die Clowns sind, ja, die Clownerie machen. Und es wäre so cool, da mehr ein gemeinsames Ding zu erschaffen, wo all diese Leute Platz haben und nicht nur eine Sparte. Weil ich glaube, dann entstehen halt richtig coole Dinge. Ja? Mhm. So wie du, Christiane, vorher gesagt hast, eben so, ja, Clownerie und Aerial. Es ist so, ja, das wäre cool. Aber diese Leute, es gibt kein natürliches Umfeld, in dem sich diese Leute jetzt wirklich begegnen heutzutage. Und das ist halt so für mich der ultimative Traum, so einen Raum zu schaffen, wo das genau möglich ist und so halt dann ganz viele neue Sachen entstehen.
Ist es vielleicht auch ein Ausdruck, welcher hast du nachgedacht, ein bisschen so nebenbei, wie das funktionieren könnte? Und eigentlich werden bei uns ganz viele Sportarten gefördert und sehr groß gefördert, die sehr traditionell sind und so. Also da gibt es dann das Radfahren und da gibt es das Skifahren und
Fußball.
Und das Schwimmen, Fußball. Aber alles, was ein bisschen außerhalb von dem traditionellen sportlichen Rahmen ist, so das Gescheite, was man gescheit macht, so richtig, ja, hat eigentlich keinen Platz, also nirgends. Ob es jetzt Clownerie ist, ob es Aerial ist, ob es Akrobatik ist. Und trotzdem aber, und das finde ich ja halt diesen Widerspruch, werden wir in der Schule mindestens 8 Jahre gequält, irgendwelche Reckstangen zu meistern.
Oh Gott, oder?
Ja.
Also, ja, du hast recht. Das meiste von diesem Topf an Förderungen, die es für Sport gibt, geht natürlich an den Breitensport, nennt er sich auch. Ja. Diese ganzen Dinge, die halt so klassisch österreichisch, die man im Fernsehen auch schauen kann und so. Aber es gibt auch für uns immer wieder Dinge. Wir sind Mitglied von der Sportunion zum Beispiel. Da gibt es sehr viel Unterstützung, die wir uns holen können. Ich glaube auch, dass bei so einem Projekt, von dem ich gerade gesprochen habe, es vielleicht Möglichkeiten gäbe. Also da müsste man sich halt wirklich einmal hinsetzen und schauen, wer sind die richtigen Leute zum Fragen und so. Aber ja, es ist natürlich für einen Sport, es ist eine totale Nische, in der wir sitzen, noch immer. Weniger als vor 8 Jahren, bestimmt, aber noch immer. Und da ist einfach auch, weil die Masse kennt uns halt nicht so gut. Ja. Wir sind mit der Zeit, je mehr Zeit vergeht, desto mehr sichtbar werden wir, desto mehr Leute werden auf uns aufmerksam. Aber ja, es ist eh auch irgendwie klar, oder? Das Fußball kennt ja jeder. Oder Tennis oder
ja.
diese Sachen halt, ja.
Aber ist nicht zum Beispiel Klettern so ein Beispiel, dass es irgendwie aus dieser Ecke rausgekommen ist? Weil Klettern war auch, finde ich, so eine Nische. Aber es hat irgendwie so einen Hype erlebt, dass das irgendwie gefühlt in meiner Timeline jeder macht. Und dass wenn man das nicht macht, dass man eigentlich ein bisschen weird ist. Aber okay, ich mache es nicht, aber gut. Aber ich glaube, Klettern hat das irgendwie geschafft, ein bisschen da rauszukommen, oder?
Oh, wenn mein Freund diesen Podcast hört.
Klettert er sehr gerne?
Mein Freund ist Kletterer, ja. Und er hätte sehr viel zu sagen zu diesem Thema. Also er wäre da jetzt wirklich, das wäre genau sein Ding, darüber jetzt zu sprechen. Ich habe zum Bouldern angefangen, letzten Winter. Macht mir super viel Spaß, ist cool, taugt mir. Klettern hat das ein bisschen geschafft. Ob das jetzt ultimativ zum Vorteil des Sports ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Also wirklich alles, was ich jetzt sage, ich fühle mich gerade sehr so, jetzt muss ich echt ein bisschen aufpassen.
Aber ich würde einfach vorschlagen, wir machen das in einer zweiten Folge mit einem Freund gemeinsam und diskutieren da Aerial versus Klettern.
Ja, wie ist das ja, so? Ja, mein Freund, der ist erklettert. Highlinen, sagt euch Highlinen was?
Ja.
Das ist so wie Slacklinen, nur ganz hoch oben.
Ja.
Das macht er auch. Also ja, er hätte da Kajak fahren. Auch ein sehr sportlicher Mensch. Die wirklich wichtige Frage ist, seid ihr jetzt davon überzeugt und würdet ihr eine Schnupperstunde machen?
Ja, fix.
Ich glaube schon. Ich find's total interessant. Ich muss sagen, ich zweifle noch daran, dass man das machen kann, wenn man nicht ein bisschen eine Vorerfahrung oder ein bisschen ein Herz für Akrobatik oder Gymnastik hat. Also ich weiß nicht, ob es mich nicht einfach gehörreich auf die Fresse haut.
Du, das kann natürlich passieren. Ja, das weiß man nicht. Ja. Also es ist natürlich, den Körper in der Luft zu halten und zu bewegen, ist was, das macht man nicht in vielen Sportarten. Und das, je mehr Körpergefühl man mitbringt, desto leichter ist das am Anfang. Man kann es aber trotzdem lernen. Und ich habe es auch vorher noch nie gemacht. Ich habe nach meiner Schnupperstunde, ich habe eine Muskelkater gehabt, das, ich habe nicht gewusst, dass ich dort Muskeln habe. Ja. Ich habe nie in meinem Leben so Körperspannung halten müssen. Und du musst ja, wenn du einfach in der Luft stehst, du musst dich ja quasi einfach zentrieren in der Schwerkraft. Einfach nur fürs Aufrechtstehen. Und ich habe Muskelkater gehabt, so bis in den Hals, so bis in die Tiefenmuskulatur, überall, alles hat mir wehtan. So habe ich eigentlich mein erstes Jahr verbracht in der Luftakrobatik. Mir hat permanent alles wehtan.
Wegen der Werbung.
Nein, ich finde, es hört sich aus. Ja, das ist jetzt ein bisschen ein Dämpfer. Prinzipiell stelle ich es mir schon sehr cool vor. Ich finde vor allem, es hat so ein bisschen einen Schaukelaspekt und der gefällt mir sehr gut.
Schaukeln kann man gut, ja.
Ja.
Und ich mag den Musikaspekt, weil ich finde Sportarten, wo man keine Musik haben kann, dabei ganz furchtbar.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Ich finde Musik und im Idealfall muss man keine Schuhe anziehen. Die beiden Sachen, die machen Sportarten für mich sehr sympathisch. Und mein Freund muss jetzt einfach weghören, weil ich weiß, dass man beim Klettern Schuhe anziehen muss. Das ist die einzige Ausnahme und Ausnahmen bestätigen die Regel.
Das ist der perfekte Schlusssatz für unsere heutige Folge. Wir haben ja bereits festgestellt, es kommt noch eine Was-ist-so-toll-an-Klettern-Folge. Aber für heute war es das.
Das wird großartig.
Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich werde eine Schnupperstunde machen, wenn ich wieder in Wien bin. Dann komme ich dich besuchen und gehe ein bisschen schaukeln.
Sehr gerne, sag's Bescheid.
Mache ich.
Sollen wir mit Milch und Zucker beim Schaukeln machen? Ja, beim genau. Aerial.
Wir haben auch Kaffee im Studio, also na, Milch und Zucker perfekt. Werde ich besorgen.
Reicht Milch. Also, nee. Für alle anderen, die sich jetzt denken, ui, das will ich unbedingt ausprobieren, wo findet man dich, wo findet man das Studio, wie geht man das an?
Man findet das Studio auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, Aerial Silk Vienna. Ihr werdet das sicher verlinken, weil vom Sagen abtippen ist am Anfang ein Ding der Unmöglichkeit. Ihr findet uns auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf natürlich unsere Website aerialsilk.at. Dort steht auch eine Telefonnummer, da kommt sie direkt zu mir. Das bin nur ich. Ja, das ist quasi die heiße Insider-Information. Da steht eine Telefonnummer, da könnt ihr mich direkt erreichen und niemand anderen. Auch wenn ihr an office@aerialsilk.at eine E-Mail schreibt, dann kommt die immer zu mir. Das bin nur ich.
Sehr schön. Dann bleibt es mir noch für uns, danke zu sagen, für den Einblick in deine Akrobatik und deinen Sport und deine Firma und dein Leben. Es war echt spannend und hat echt Bock gemacht, sich mal mit neuen Dingen auseinanderzusetzen und nämlich auch Sachen, die man vielleicht nicht am Radar hat. Und das finde ich schon ziemlich spannend. Und ich hoffe, dass du eine Zirkusschule machst, weil ich glaube, das wäre extrem cool. Und wir freuen uns natürlich schon aufs über das Klettern reden. Aber auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank. Und es war echt ein schönes Gespräch und wie immer viel gelernt und viel neue Insights bekommen. Ich glaube, die Lisa wird auch froh sein, dass wir das gut gemacht haben. Und dass wir die richtige Nadine erwischt haben.
Ja, diesmal die richtige Nadine. Oh, ja, danke auch an euch. Es war super entspannt, super cool. Die Zeit ist so verflogen jetzt. Das ist ein Wahnsinn. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen wollt.
Ganz
einfach ausprobieren. So you never know.
Ja. Wer sich unsere anderen Folgen anhören will oder auch die Folge mit der Lisa oder die Sommerfolge mit der Lisa, findet alle Podcast-Episoden auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.mitmichundzucker.at.